Also ich sehe meinen Bildungsauftrag, ehrlich gesagt, als Waldorflehrerin darin, zur Freiheit zu erziehen und die Jugendlichen in der Entwicklung ihrer Individualität zu fördern und dann ihre Identität zu finden und halt gerade, dass da lauter hoffentlich frei, kritisch, kreativ, innovativ denkende Menschen sind, die Gesellschaft gestalten und nicht Menschen, die gemacht werden für eine Gesellschaft, die schon da ist.
Waldorf-Perspektiven. Säule der Demokratie. Teilhabe, Kultur und Vielfalt.
Es gibt viele Faktoren, die die Identität eines Menschen ausmachen. Selbst oder von außen zugeschrieben. Neben Kategorien wie Alter, Nationalität, Weltanschauung, Klasse, auch Gender, sexuelle Identität, biologisches Geschlecht, sexuelle Orientierung gibt es ganz schön viele verschiedene Begrifflichkeiten. Diese Begriffe gehören dazu und sind auf ganz alltäglicher Basis für sehr viele Menschen Grundlage von Diskriminierung und Ungleichheit. Willkommen auf Tide Radio zu Waldorf Perspektiven, dem Podcast, der die Waldorfpädagogik neu denkt. Ich bin Gianpiero Aguiar Durañona und wie jeden zweiten Dienstag im Monat begrüße ich euch herzlich. Mein Gast heute ist Sarah van Hamme. Sarah hat Germanistik, Geschichte und Kunstgeschichte studiert. 2012 hast du die Vollzeitausbildung am Waldorfseminar in Hamburg angefangen und hast in der Steiner Schule Bergstedt und in Altona unterrichtet. Seit 2022 bist du unterwegs in verschiedenen Rudolf-Steiner-Schulen und Dozentin im Waldorfseminar und an der Berufsschule für ErzieherInnen. Liebe Sarah, wie schön, dass wir uns hier im Studio treffen können.
Hallo Jan-Pierre, ja, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Heute geht es bei uns um das Themenkomplex Gendervielfalt, Identität und Sexualität. Und ich würde sagen, lass uns schnell ins kalte Wasser springen. Inwieweit lassen sich die Konzepte von Gendervielfalt und sexueller Identität mit den grundlegenden Prinzipien der Waldorfpädagogik vereinbaren? Beziehungsweise finden Sie hier Raum und Sichtbarkeit?
Ja, also hoffentlich. Also es ist ja so, dass die Waldorfpädagogik sich auf die Fahnen geschrieben hat, zur Freiheit zu erziehen. Und wenn man jetzt gleich mal, das ist jetzt eigentlich nicht so klassisch für mich, aber ich würde jetzt gleich mal mit Steiner anfangen.
Ja, können wir gerne machen.
Der in seinem der Philosophie der Freiheit gesagt hat, da gab es glaube ich diesen Begriff der Identität noch nicht, sondern er hat es noch Gattung genannt, dass die Gattung des Geschlechts eine der größten Hindernisse für den Menschen ist, die Individualität zu erkennen. Also es ist jetzt ganz frei zitiert, aber da sagt er schon eigentlich, dass wir durch diesen Genderbegriff oder durch die Assoziation dieses Stereotypen, die wir damit haben, eigentlich verhindern, Menschen wirklich kennenzulernen. Deswegen, ja, also sichtbar, ein Raum sollte da sein, zumindest jede Gender-Identität, die für einen die richtige ist, leben zu können. Aber andererseits sollte sie auch wiederum nicht da sein für die Lehrperson, da es unsere Aufgabe ist, eigentlich die Kinder und Jugendlichen unabhängig von ihrem Geschlecht in Betracht zu nehmen. Und das ist aber auch eine Aufgabe, weil das so tief in uns drin sitzt, glaube ich, diese Strukturen, diese Vorstellungen und Assoziationen mit Geschlecht, dass wir da, glaube ich, auch teilweise an uns selbst erstmal arbeiten müssen, um darüber hinwegsehen zu können.
Ja, das führt eigentlich zu meiner nächsten Frage. Was hat Gendergerechtigkeit mit sexueller Identität zu tun?
Ich finde das immer ein bisschen schwierig. Ich finde den Begriff der sexuellen Identität oder eher gesagt der sexuellen Orientierung also zum Beispiel die Begrifflichkeit der Homosexualität und der Heterosexualität, finde ich eigentlich schwierig, weil ich glaube, dass es da auch um eine Art eigentlich Identifikation geht, die gar nicht so viel mit Sex zu tun hat, sondern eigentlich auch mit einem Lebensstil, einer Art zu sein, und die natürlich dann oft sich trifft mit einer bestimmten sexuellen Vorliebe. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, dass es auch schon freier ist, also auch Menschen, die sich als homosexuell bezeichnen, gerade jüngere Menschen, haben zum Beispiel auch Sex mit Frauen. Und das wäre dann ja in dem Sinne eigentlich ein heterosexueller Akt. Aber die Identifizierung der schwulen Männer jetzt bleibt trotzdem schwul. Also ist so ein bisschen konstruiert. Und wir hatten ja zum Beispiel, wenn man jetzt mal den Begriff der Transidentität nimmt, man hat lange transsexuell gesagt.
Ja.
Und das hat ja gar nichts mit, also Transidentität hat ja nichts mit Sexualität zu tun. Das hat
nicht unbedingt,
einfach mit dem Geschlecht zu tun. Und dann kann ein transidenter Mensch auch noch entweder hetero oder homosexuell oder pan oder was weiß ich sein. Ne? Also und das finde ich ganz, ganz passend, dass diese Begrifflichkeit der Transsexualität nicht mehr so im Diskurs ist, sondern halt das Transgender oder Transidentität sich auf da durchgesetzt hat.
Wir definieren noch zwei Begriffe und dann gehen wir weiter. Wollen wir jetzt erstmal ganz kurz Begriffe wie Identität, die hast du auch schon erwähnt, und Diversität im Kontext der Entwicklung Jugendlicher definieren?
Große Gebiete. Also ich würde sagen, Identität, ich würde eigentlich sagen, das ist die Aufgabe von Jugendlichen, ihre Identität zu suchen. Das ist sozusagen das, was in dieser Zeit eigentlich ja ihre Lebensaufgabe ist, ihren Platz in der Welt zu finden. Und so grob mit der Pubertät löst man sich, also vorher ist die Identifikation ja ganz klar mit der Familie, ich ahme nach und bin stark unter Einfluss meiner Familie oder unter Einfluss der Erwachsenen um mich herum. Und in dem Moment, wo ich mich aus dieser geschützten Identität, Lebensposition herausbewege, beginnt ja die Suche nach dem eigenen Platz in der Welt. Und das ist ja auch eigentlich dann so ein Zeitraum, der von der Gesellschaft den Jugendlichen geschenkt wird. So, hier dürft ihr probieren, wer ihr seid, und man nimmt das dann auch, ne? Wenn da ist man auch, guck mal drüber hinweg, wenn Jugendliche sich ausprobieren, das gehört irgendwie dazu. Und das ist eigentlich das, was Jugendliche in dieser Zeit machen sollten. Also ihr selbst, um nochmal näher auf den Begriff der Identität einzugehen, auszudrücken, würde ich sagen. Also zu gucken, wie möchte ich empfangen werden, wie möchte ich mich ausdrücken, wie kann ich mein Innerstes, was ja erstmal total nicht kategorisiert ist, ne? Welche Kategorien passen zu mir, wie kann ich mich leben, wie werde ich so gesehen, dass ich mich wohlfühle, in welcher Community, in welcher Gruppe fühle ich mich wohl? Was sind meine ideale Wertvorstellungen? Du hattest ja vorhin schon schön aufgezählt, was eigentlich alles zum Thema Identität gehört. Und dann auch zu probieren, wie wird das von anderen aufgefasst und so weiter. Und ja, und wir haben ja den schönen Zustand, da würde ich sagen, Social Media, negative Auswirkungen hin oder her. Aber wir haben halt dadurch die Möglichkeit, mehrere Identitätsentwürfe, also Zugang zu vielen Identitätsentwürfen zu haben. Weil ich glaube, auch gerade als Jugendliche, es ist schwer, etwas in sich zu finden, was man nicht im Außen schon irgendwo mal gesehen hat.
Ja, das stimmt. Ne?
Und deswegen würde ich sagen, haben wir einfach auch eine diversere Landschaft an Identitäten, als wir das früher hatten. Ne? Also dieser Begriff der Diversität ist ja auch im Sprachgebrauch noch relativ neu. Und deswegen findet man bestimmt auch gerade unter Jugendlichen sehr viel bunte Diversitäten. Genau. Ich würde sagen, und das ist halt die eine Sache, die eigene Findung, und die andere Sache ist halt dann sozusagen die Assoziation, die andere Menschen mit bestimmten Identitätskategorien haben. Und das sind ja oft dann die Identitätskategorien, die nicht so leicht zu ändern sind, wie zum Beispiel, Gender ist ja jetzt schon möglicher oder leichter zu ändern, aber Ethnie, Nationalität und so, wo dann eigentlich die Probleme anfangen, weil dann bestimmte Assoziationen von außen, naja, ist auch bei anderen, ne, ob ich meine jetzt jemand Punk ist oder so, auch bei Subkulturen, also das gibt's ja immer, ja.
Nee, das kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen. In der Waldorfpädagogik wird großen Wert auf die ganzheitliche Entwicklung des Kindes gelegt, wobei künstlerische, handwerkliche und soziale Fähigkeiten eine wesentliche Rolle spielen. Wie wird innerhalb der Waldorfschulen mit der von Geburt an zugeschriebene soziale Kategorisierung des Genders umgegangen?
Also, ich würde sagen, das ist noch sehr, es ist immer sehr abhängig von den Menschen. Ich würde sogar sagen, da gibt es auch nochmal eine Unterscheidung zwischen Süden und Norden.
Ja.
Also ich habe da schon unterschiedliche Sachen erlebt. Ich glaube, ich bin ja jetzt Oberstufenlehrerin, das heißt, ich kenne mich hauptsächlich mit Jugendlichen aus und es gibt gerade in der Klassenlehrerzeit, sind die Kinder ja noch in dem Sinne abhängig von der Liebe der Erwachsenen. Das heißt, ich stelle als Erwachsene unbewusst ja eine Erwartung an ein Kind, wie es zu sein hat. Und ich glaube, das ist so ein bisschen mein Gefühl, dass sich da oft sowas runtermischt, was dann mit dem Geschlecht zu tun hat. Also das, ja, es ist ja auch ein Junge, ne, der muss ja irgendwie raus. Und ich glaube, das ist eine Schwierigkeit, weil ich ja dem Kind auch vermittle, du sollst sein wie ein Junge, auch wenn ich das nicht bewusst tue. Und deswegen da eine Sensibilität für zu bekommen, und das passiert auch immer mehr, habe ich das Gefühl. Also ich habe da wahnsinnig gute Beispiele vor Augen, aber auch schwierige. Ne?
Kannst du auf jeden Fall auch gerne erzählen.
Also bei Leuten, die das machen, die das bewusst haben, aber ich habe neulich auch mitgekriegt von einer Schule eher im Süden, und da wurde noch, da wurden die kleingeschriebenen Worte als Eva-Worte und die großgeschriebenen Worte als Adam-Worte bezeichnet.
Gott.
Wo sich ja auch, also habe ich vorher auch noch nie gehört, aber wo sich ja auch wieder eine Hierarchisierung der Geschlechter drin findet, ne? Die kleingeschriebene Frau, der großgeschriebene Mann. Und natürlich auch in den schönen Märchenerzählungen und so weiter, die in der Klassenlehrerzeit vorkommen. Da gibt es natürlich auch so ein paar klassische Bilder, die vielleicht problematisch sein könnten. Mhm. Aber es gibt halt auch, ist gar nicht unbedingt im Waldorf-Kontext, aber generell, also es ist ja ein generelles Problem, ne? Was machen wir mit unseren Märchen, mit unseren schönen alten Kindergeschichten, wenn die jetzt irgendwie sexistisch sind oder Stereotype weiter verbreiten, dass da so langsam so ein Bewusstsein entsteht und da auch Sachen umgeschrieben werden.
Ja.
Und ich habe das immer so, wenn ich in vertreten habe in kleineren Klassen und denen dann was vorgelesen habe, habe ich immer versucht, das so während des Vorlesens so ein bisschen abzuschwächen, was dann manchmal schwierig war. Da sehe ich auf jeden Fall teilweise noch so ein bisschen Bewusstseinsschärfung und vielleicht auch von den Materialien, dass man da nacharbeiten könnte, aber auch in der Oberstufe, also wenn man sich jetzt den klassischen Richter-Lehrplan anguckt, 9. Klasse ist Freundschaft Goethe-Schiller, 10. Klasse ist das Nibelungenlied mit dem guten Siegfried, 11. Klasse ist der Parsival und 12. Klasse der Faust. Ne? Also es sind halt einfach männliche Figuren, und ich will gar nicht sagen, dass man sich als Frau nicht mit männlichen Figuren identifizieren kann, das kann man durchaus, aber es gibt natürlich ein Bild von Welt, in der Frauen keine so wichtige Rolle spielen, wenn es um wichtige Dinge geht. Oder auch im Philosophieunterricht oder generell vielleicht in Schulbüchern. Die meisten Texte sind eher von Wissenschaftlern, von Philosophen und so weiter. Und dafür nach ein bisschen mehr Vielfalt zu sorgen oder in Geschichte auch mal eine Biografie sich von einer Frau anzugucken oder einfach mehrere Möglichkeiten da zu darzustellen.
Mhm. Ja, eine Simone de Beauvoir, Biografie wäre auch nicht schlecht. Ne?
Simone de Beauvoir, ja, aber die ist auch sehr, also das ist gar nicht so einfach. Das andere Geschlecht zum Beispiel ist ein sehr schöner Text, aber es ist schon auch sehr komplex.
Mhm. Welche Ansätze verfolgt die Waldorfpädagogik, um ein Bewusstsein des Verständnisses für die Vielfalt und Fluidität von Gender-Identitäten zu fordern, ohne dabei die individuelle Entwicklung des Kindes zu vernachlässigen?
Ich glaube, das ist auch mal so ein bisschen manchmal das Problem als Lehrerin, dass man da einfach am Ball bleibt und sich beschäftigt. Weil ich merke, für manche ist das zum Beispiel der Begriff der Non-Binarität, ne? Ist für manche ältere LehrerInnen schwierig zu greifen oder nicht verständlich oder schwer zu akzeptieren. Und dass man da wirklich sich mit beschäftigt, weil da ist ein großer Wandel gerade, der vonstatten geht, und der ist wichtig für viele Jugendliche, und dass man das ernst nimmt und auch immer gerne sonst sich einfach informiert bei den Jugendlichen. Also weil das, ich bin sowieso ein Fan davon, sich jetzt nicht immer nur in der Lehrposition zu sehen, sondern generell Unterricht so anzulegen, dass man gegenseitig was voneinander lernt. Und genau, und ich glaube, so könnten sich Lehrpersonen auch weiterbilden im eigenen Unterricht, sogar noch bezahlt, indem sie vielleicht ne, gucken, was habe ich eigentlich für Fragen, wie kann ich mich eigentlich durch die SchülerInnen da weiterbilden. Und genau, und auch auf jeden Fall, dass man immer ganz klar Respekt allen SchülerInnen, egal in welcher Identitätsphase sie gerade sind, zeigt und das ernst nimmt und ja, nicht dieses, ja, es ist eine Phase, lass sie mal machen, sondern dass man diesen Moment ernst nimmt und ja.
Ja, ich glaube, Respekt ist auch sehr wichtig und ernst nehmen, also dass man das akzeptiert halt, dass das nicht eine Phase ist, sondern dass das ist einfach eine Sache, die die Kinder auch oder die Jugendlichen in diesem Fall auch beschäftigt. Du hast eigentlich auch ganz schön mit Rudolf Steiner angefangen, unser Gespräch. Es gibt auch ja die Kritik, dass die anthroposophischen Grundlagen der Waldorfpädagogik wie von Rudolf Steiner konzipiert möglicherweise nicht ausreichend Raum für die moderne Auffassung von Gendervielfalt und sexueller Identität bieten. Was sagst du dazu?
Also ich muss sagen, meine Abschlussarbeit im Waldorfseminar zum Begriff des Geschlechts bei Steiner geschrieben. Das war jetzt nicht so eine tiefgreifende, hyperwissenschaftliche Arbeit, ne? Aber ich muss sagen, ich sehe da eigentlich überhaupt keine, also ich sehe da eigentlich eine Offenheit von Steiner her auch aus. Natürlich gibt es sowas wie weibliche und männliche Energien in der Anthroposophie und Zuschreibung, wie in eigentlich allen auch großen spirituellen Schulen, ne? So Yin und Yang.
Ja.
Also ne, es gibt sozusagen diese Zuschreibung des Weiblichen und des Männlichen, das gibt schon ganz lange, was aber ja noch lange nicht bedeutet, dass es sich auch dann auf den Mann und die Frau bezieht. Also weiblich und männlich ist ja nicht Mann und Frau. Und Steiner sagt ja auch selbst, die Energien sind immer beide vorhanden. Also es ist sehr ne, konkret. Ich glaube, er sagt, wenn du einen weiblichen Körper hast, hast du eine männliche Seele. Oder so. Also ich glaube, es gibt richtig so eine, so tief bin ich da jetzt nicht mehr drin.
Das wird aber auch in vielen Kulturen auch so gesehen. Nee, also dass man eigentlich so Körper und Seele irgendwie so auch diesen Gegenparten darstellen.
Genau.
Ja, also,
Und ich würde es aber auch so dann wieder übersetzen mit Energien, ne? Also die dann sich ergänzen. Und ich glaube, Steiner hat auch gesagt, dass man im nächsten Leben, wenn man ein Mann war, ist man im nächsten Leben eine Frau und so. Also es ist halt, dass es halt eigentlich immer beides vorhanden ist. Und gerade durch dieses Zitat, was ich am Anfang gesagt habe, und auch generell, also so wie ich die Anthroposophie verstehe, würde ich da eine totale Offenheit für diese Themen sehen eigentlich. Also ich würde sagen, eigentlich, es wäre nicht sonderlich anthroposophisch, da auf so Geschlechtscharakteren oder Assoziationen zu beharren, sondern eigentlich, ja, das da davon sich zu befreien, ist eigentlich ein Ideal, würde ich sagen.
Ja.
Also um die Ganzheit und die Individualität der Menschen zu erkennen.
Wie können Waldorfschulen und generell Bildungseinrichtungen zu einem sicheren und unterstützenden Umfeld für alle Jugendlichen werden?
Also ich glaube einmal das, was worüber ich jetzt schon gesprochen habe, dass es da ein Bewusstsein unter den Personen, den Lehrpersonen gibt und auch ich muss jetzt auch sagen, ich bin hier so eine Innenstadtlehrerin, ja. Ne? Also ich war in Altona, ich bin jetzt in der Schanze und so. Ich habe natürlich, also so meine SchülerInnen sind eigentlich meistens sehr woke, wie man ja so schön sagt, und sich dessen sehr bewusst und auch eher für, also wenn ich manchmal so ein bisschen Frauengeschichte, Unterdrückungsgeschichte erzähle, sind die sehr überrascht darüber oder deswegen ist das, also es ist bestimmt an anderen Plätzen anders, aber dass man jetzt mit den SchülerInnen da so viel arbeiten muss, habe ich gar nicht das Gefühl, also dass sie andere akzeptieren. Es gibt ja auch in vielen Klassen non-binäre oder Transgender-SchülerInnen oder keine Ahnung. Und natürlich, wenn es erstmal so hart auf hart in der 9. Klasse, was ja erst immer so ein bisschen so ein sozialer Kampf ist, da gibt es dann nochmal Probleme, aber sonst habe ich das bis jetzt eigentlich nicht so mitbekommen, bis auf so diese bis auf solche Sachen, dein Stift ist schwul oder so, ne,
ja,
solche Ausdrücke. Aber da kann man
dann
ja auch direkt drauf reagieren und das wird auch schnell verstanden, also, ne, und da muss man ja auch nicht böse, ich hab dann, also zum Beispiel dein Stift ist schwul, so, ach ja, ist ja schön, hat er einen Freund und so, ne, also so, dass die dann merken, es ist vielleicht ein bisschen angebracht. Also ich glaube wirklich, ein Bewusstsein darüber, das ernst nehmen, natürlich wäre es toll, wenn es die Möglichkeit gäbe, diese Toilettensituation zu verändern. Also ja. Wenn Schulen vielleicht genderneutrale Toiletten anbieten, zusätzlich zu den Jung- und Mädchentoiletten, weil ich glaube, manche brauchen vielleicht auch diesen Rückzugsort dann doch noch so. Was natürlich wahnsinnig toll wäre und wo ich auch von vielen SchülerInnen weiß, dass die das sehr freuen würde, wenn man sich über die Pronomen der SchülerInnen informiert, bevor man den Unterricht beginnt. Das würde viele SchülerInnen erfreuen. Und das Schöne ist ja auch immer, oder das Wichtige, man darf da seine Rolle als Lehrperson auch nicht unterschätzen, weil man so eine Art Repräsentanz von Welt ist. Und was man als Schule anerkennt oder als Lehrperson, dass die Jugendlichen sich dann auch gleich wohler fühlen, also und generell das Gefühl haben, oh, okay, ich kann einen Platz in der Welt finden, so wie ich bin. Ich werde hier anerkannt, ich werde gesehen und werde auch geschützt dann. Das ist ja auch wichtig, dass man da wirklich dann auch vielleicht ein bisschen im Kontakt bleibt und guckt, was brauchst du noch? Fühlst du dich wohl? Wie kann man, gibt's, ja, also einfach lernen durch die Personen, die es mitbringen und darauf reagieren.
Du hast schon einige Tipps auch gegeben in dieser kurzen Zeit, aber gibt es auch so konkrete Tipps, die du Pädagoginnen geben könntest, die eine positive Auseinandersetzung mit diesen Themen im Klassenzimmer fordern wollen?
Ich würde das ja in dem Sinne eigentlich am liebsten noch weiter fassen und so ein bisschen weg von diesem Gender gehen, generell zum Thema Identitätsfindung, weil das ist für mich so ein Punkt, der einfach in der Schule viel zu wenig vorkommt. Also da Raum zu geben, sich auszuprobieren, wer man ist. Und ich mache mir wirklich schon sehr lange Gedanken darüber, wie man da mehr Raum schaffen kann für, weil ich finde, das ist heutzutage eigentlich eine der Hauptaufgaben generell, nicht nur in der Waldorfschule, würde ich sagen, von Schule. Also den Jugendlichen diesen Raum zu geben, sich zu probieren, sich zu finden. Und da sollten, und das ist ja an der Waldorfschule das Schöne, weil das schon so eine große Rolle spielt, also Erfahrungen, viele Erfahrungen machen, ne? Mhm. Also nicht nur lesen, schreiben, kognitiv, sondern wirklich eine Erfahrung machen, kreativ arbeiten, da bin ich immer nah an mir selbst, mein ästhetisches Urteil bilden und dafür kann ich meinen Ausdruck finden, meine Stimme, eine Art sozusagen mein Selbst nach außen zu tragen. Und was auch immer gut kommt, ist Spielen. Also möglichst viel in ein Spiel, in ein Rollenspiel, Planspiel, in Spiele zu verpacken, weil auch dann habe ich wieder die Möglichkeit, mal in eine andere Rolle zu schlüpfen oder mich selbst in einer Situation zu erleben, in der ich mich sonst nicht erleben würde. Projekte machen, ne? Also und da einfach so die Freiheit, dann Raum zu geben, eher einen unterstützenden Raum. Wer bist du eigentlich hier? Lass uns doch mal gemeinsam ein bisschen auf die Reise gehen und dich suchen. Weil ich glaube, diese selbstgefundene, diese selbstbewusst angenommene Identität, dass das halt total wichtig ist, nicht nur fürs eigene Wohl, sondern auch fürs Gemeinschaftswohl. Weil wenn ich sicher in mir bin und klar weiß, warum ich und wer ich bin und warum ich so bin und wie ich so geworden bin, dann muss ich gar keine negativen Emotionen auf irgendwie andere Identitäten richten. Das habe ich ja gar nicht, ne, nötig. Ich muss mich ja gar nicht abgrenzen, wenn ich mit mir im Reinen bin. So. Ja. Und deswegen glaube ich, dass das nicht nur auf so einer individualpsychologischen Ebene wichtig ist, sondern auch auf so einer gemeinschaftlichen Ebene, dass wir da einfach nicht, und ich finde, das ist auch schon in diesen Worten, ne, unterrichten. Ich unterrichte dich, ja. Ich erziehe dich, sondern einfach einen freien Raum geben und sagen so, hey, guck doch mal, wer du bist. Also ich bewerte das nicht von 1 bis 6, sondern mit irgendwelchen Zahlen, sondern du darfst hier erstmal machen, was du willst.
Ja. Hast du auch sowas in deine Klasse probiert?
Es ist natürlich so, wir sind durch die Einordnung in die Disziplinen, also in die Fächer natürlich etwas beschränkt. Ich habe da natürlich den Vorteil, Fächer zu haben. Also ich unterrichte hauptsächlich Deutsch, Philosophie, Geschichte, PGW, wo ich natürlich noch mehr Möglichkeiten habe jetzt als in Mathematik oder Biologie oder so. Und ich versuche wirklich immer mehr mit Spielen und Erfahrungen und Projekten zu arbeiten. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade ein Romanprojekt gemacht im Deutschunterricht, wo die mit meiner strukturellen Unterstützung eigentlich nur zumindest die den Plot und die Struktur von Romanen geschrieben haben. Cool. Jetzt im PGW mache ich so das Dorfprojekt, da wandert die gesamte Klasse aus, also simuliert eine Auswanderung und baut da eine neue Gesellschaft auf. Und das ist auch ganz toll, um sich nochmal zu entdecken in diesem politischen Element und vielleicht auch um seine eigenen Werte und Ideale zu finden. Oder sich zumindest damit auseinanderzusetzen. Und einfach schön ist auch immer, ja, wenn man irgendwas in der Hand hat. Also ich versuche das alles irgendwie darauf auszurichten oder dem so ein bisschen das Wissen, was vermittelt werden muss, dass die Methoden, die vermittelt werden müssen, unterzuordnen der Erfahrung, die die SchülerInnen haben können. So.
Ja, schön. Es gibt Menschen, die der Meinung sind, dass die Betonung von Gendervielfalt und Sexualität in der Ausbildung Jugendlicher verwehren könnte. Mhm. Welche wissenschaftlichen oder pädagogischen Erkenntnisse widerlegen diese Ansicht?
Oh, ja, da kann ich jetzt nichts Konkretes sagen. Es ist auf jeden Fall eine Debatte. Es gibt natürlich die Fälle, ich weiß nicht, ob du jetzt darauf auch ansprichst, mit der Hormonvergabe vor der Pubertät.
Zum Beispiel.
Wenn sich jemand, dass das zu schnell gehen könnte, ja, und dass man das dann nachher bereut. Und es gibt ja auch Fälle, in denen das so ist. Aber meines Wissens nach sind diese Fälle wirklich gering. Also wo jetzt jemand wirklich im Nachhinein sagt, das war nicht richtig oder ich wünsche mir das anders und dann zurück möchte. Aber es ist natürlich schon, denke ich mal, dass man da immer im individuellen Fall auch vom Reifegrad und den Hintergrund und so, ob das wirklich jetzt eine Entscheidung ist, die wirklich tief sitzt und identitär ist oder die vielleicht aus einem anderen psychologischen Aspekt heraus getroffen wird. Aber ich finde immer, es ist doch eigentlich so ein Ideal, sich möglichst weit befreien zu können von seiner Geburt, also von dem, was man so, also ne, die Freiheit zu haben, so doll entscheiden zu können, wann man sein möchte, wie das möglich ist. Und dass diese Möglichkeit jetzt noch stärker vorhanden ist, so eine eigentlich fast unausweichliche Identitätskategorie wie Geschlecht, also Gender, zu verändern oder da freier zu werden, das finde ich ganz toll. Und ich persönlich bin auch der Meinung, dass das jetzt irgendwann darauf hinauslaufen wird, dass wir diese binären Begriffe auch gar nicht mehr brauchen. Also wenn man mal in die Geschichte guckt, das sind ja gewachsene Assoziationen oder Geschlechtscharaktere, die wir aufgrund von teilweise politischen oder wirtschaftlichen Systemen sozusagen entstanden sind und die wir mittlerweile nicht mehr brauchen. Und meine Hoffnung und auch mein Glaube ist, dass es genauso wie jetzt auch in Bezug auf Nationalität und Ethnie und so weiter, dass es darauf hinausläuft, dass wir Menschen sind, ne? Also und dass wir das schaffen, ja, uns da von zu befreien, von diesen doch im Endeffekt etwas schädlichen, weil sie halt mit einer Wertung verbunden sind, diese Assoziation von Mann und Frau, die loszulassen. Das heißt ja nicht, dass wir alle gleich sind wir sowieso nicht, aber wir sind auch nicht nur Männer, also der Unterschied liegt nicht nur im Geschlecht, die Unterschiedlichkeit zwischen den Menschen. Ne?
Ja, was ich mich da auch dabei frage, ist tatsächlich auch, wie kann man sicherstellen, dass der Bildungsauftrag dann nicht von politischen oder ideologischen Zielen überlagert wird? Weißt du, was ich meine? Also das ist sowieso auch ein Politikum, was da abgeht. Und wie kann man einfach von diesem Bildungsauftrag sich verabschieden, um das wirklich unterstützen zu können?
Also ich sehe meinen Bildungsauftrag, ehrlich gesagt, als Waldorflehrerin darin, zur Freiheit zu erziehen und die Jugendlichen in der Entwicklung ihrer Individualität zu fördern und dann ihre Identität zu finden und halt gerade, dass da lauter hoffentlich frei, kritisch, kreativ, innovativ denkende Menschen sind, die Gesellschaft gestalten und nicht Menschen, die gemacht werden für eine Gesellschaft, die schon da ist. Und deswegen könnte ich mir zum Beispiel auch nur schwer vorstellen, im staatlichen Schuldienst zu sein. Und ich habe auch große Probleme zum Beispiel mit dem Bewertungssystem. Das ist eigentlich Ja, also es gibt, ich weiß es gerade nicht, wie der Autor hieß, es gibt ein sehr schönes Buch.
Beziehungskunst?
Nee, das ist kein anthroposophisches Buch, sondern das ist aber ein spirituelles Buch übers Lehrersein. Und der Autor hat gesagt, eigentlich, wenn man diesen Job ernst nimmt, also der war im, ich glaube, in Amerika im staatlichen Dienst, wenn man den Job des Lehrens ernst nimmt, dann muss man auch revolutionär sein. Also dann kann man eigentlich nicht dieses System unterstützen, sondern ja.
Ich habe mich auch immer gefragt, wie mit Eltern und umgegangen wird, die sich gegen bestimmte Aspekte der Sexualerziehung oder der Lehre von Gendervielfalt aussprechen. Gibt es überhaupt Spielraum in Bezug auf die Bildung ihrer Kinder?
Ja, das ist natürlich immer so ein Knackpunkt, gerade weil der Kontakt an Waldorfschulen mit den Eltern ja noch intensiver ist.
Genau.
Ne? Also ja, könnte problematisch werden. Für mich ist es so, eigentlich spielen die Eltern jetzt keine, für mich keine große Rolle in meiner Arbeit. Das ist zwar ein bisschen, also, ne, ich arbeite mit Jugendlichen, es wäre natürlich noch was anderes, wenn es Kinder wären, aber für mich sind eigentlich die Jugendlichen oder also die Erwachsenen, die Jugendlichen werden, sind eigentlich meine Klienten.
Okay.
Also, oder meine, was heißt meine Klienten? Das ist so ein komisches Wort.
Zielgruppe.
Meine Zielgruppe, also das ist sozusagen, für die arbeite ich. Ne? Also ich möchte, dass die Jugendlichen, die ich unterrichte, dass die, wenn die mal erwachsen sind, irgendwas damit anfangen können und dass die, ja, dass die einfach, dass ich das Beste geben kann, damit die am freisten und glücklichsten als Erwachsene werden. Und da sind ja die Eltern jetzt nicht immer unbedingt die zuträglichsten Personen, also die
Stimmt.
da und da muss man dann immer so ein bisschen individuell schauen, wie man die Eltern da mit ins Boot nimmt. Und das kann bestimmt problematisch werden. Das sieht man ja auch an den Demos und so, ne? Also da gab es ja schon einigen Aufstand. Ich habe das jetzt persönlich noch nicht so erfahren, aber es liegt wahrscheinlich auch wieder an der Gegend und dem Klientel, in dem ich arbeite. Aber im Endeffekt weiß ich nicht, welchen Vorteil Eltern darin sehen, wenn ihr Kind keine Sexualaufklärung, keine Aufklärung über Genderidentitäten erhält. Ich verstehe die Angst dahinter, ne? Aber vielleicht muss man dann einfach so ein bisschen den Blick der Eltern in eine andere Richtung richten, weg von der Angst und ja, oder vielleicht auch einfach versuchen, ihnen die Angst zu nehmen. Also das ist ja verständlich, jeder möchte, dass sein Kind glücklich ist. Und
ja.
wenn man dann denkt, okay, vielleicht führt es dann nicht so ein glückliches Leben, wenn es jetzt irgendwie sich an, ne, also vielleicht irgendwie ein Transitioned oder so anderes Geschlecht annimmt. Und vielleicht muss man da einfach, ja, einfach ein bisschen helfen, den Blickpunkt und die Angst zu nehmen.
Mhm. Wir haben vorhin auch über Bücher gesprochen und es gibt auch das Buch Beziehungskunst. Und da drin ist auch diesem Text, ich weiß nicht, ob du das kennst, Sexualität, Gender und Identität aus Sicht von Waldorfschülerinnen. Und da habe ich ein Zitat mitgebracht und vielleicht können wir ein bisschen darüber schnacken. Sexualität und Geschlecht manifestieren sich auf allen Ebenen, weil der Mensch ein verkörpertes Wesen ist. Und meine Frage dazu, diesem kleinen Zitat, ist, wie kann die Waldorfpädagogik dazu beitragen, die SchülerInnen bei der Erkundung und Annahme ihrer eigenen verkörperten Identität zu unterstützen, ohne gesellschaftliche, sagen wir mal so, Geschlechtsstereotype zu verstärken.
Also wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, ich versuche es nochmal so ein bisschen zu übersetzen, wie ich es verstanden habe.
Ja, klar, klar, sehr gerne.
Wenn du jetzt Gender und Geschlecht und Sexualität verstehst, das mit biologischem Geschlecht, ne? Einmal soziales und Geschlecht und biologisches Geschlecht und dass Menschen, die jetzt mit ihrem biologischen Geschlecht auch zufrieden sind, ne? Wie man die unterstützen kann.
Ja, oder auch die Leute, die eigentlich nicht damit zufrieden sind, die aber auch das, die Herausforderungen haben und die sich eigentlich auch da vielleicht auch nicht wohlfühlen können.
Ich glaube, dass es im Endeffekt immer um positive Geschichten geht. Also, und das habe ich ja auch so ein bisschen, was ich vorhin meinte mit den Geschichten im Deutschunterricht oder sowas, was man liest. Also da kann man genauso starke Frauen, die krasse Sachen machen, die vielleicht jetzt nicht so Stereotyp sind. Und es gibt einfach auch wirklich sehr schöne Geschichten von Menschen, die transgender sind. Das ist, dass man nicht immer so eine Verknüpfung mit Leid und es ist immer was Schreckliches, sondern dass man da auch positive Beispiele, vielleicht auch mal Menschen in den Unterricht holt, falls man noch nie jemand begegnet ist, ne? Und zeigt, guck mal hier, das ist ein glücklicher Mensch. Und ja, okay, die Geschichte ist vielleicht ein bisschen anders als bei anderen, aber das bringt ja auch ganz viel Mehrwert. Also wie aufregend und abgefahren ist das, wenn man in seinem Leben eigentlich so Insider in zwei so Kreisen war, im
ja,
Brotherhood
total.
Und im Sisterhood, ne? Mhm. Also das bringt Erfahrung und auch Weisheit und Dinge mit sich, die haben viele Menschen in ihrem Leben nicht. Und ich kenne auch viele Transmenschen, die da stolz drauf sind und die sagen, es ist schön, das ist was total Schönes. Und es ist ja auch was Schönes, dass wir da Angst vor haben. Es ist ja sowas Internalisiertes. Mhm. Ne? Und ich glaube, das ist ja auch, und das darf man auch nicht vergessen, das haben ja Transmenschen auch. Also die denken ja nicht immer so, oh cool, ich glaube, ich bin eine Transfrau, so nice. Sondern die kriegen auch Angst. Die denken auch so,
ja,
Gott,
total,
das ist jetzt ein Scheidungsvertrag von der Gesellschaft. Mhm. Ne? Also ich bin jetzt, und gerade halt Transfrauen haben es, glaube ich, nochmal schwerer, weil Transmänner, also so dieser, ja, kann man ja verstehen, ne? Bist ja besser dran als Mann, aber sozusagen das Feminine, was ja so lange so verpönt war, ja. Und ja auch nochmal diese Geschichte hat, dass es eigentlich früher mit dem Adel zusammenhing und das Bürgertum es dann sozusagen abgewertet hat, das Schmückende,
ja,
das
genau.
Mit Femininität verbunden wird und dass das halt schon sehr stigmatisierend ist für biologisch, also gelesene Männer, die dann sich feminin ausdrücken.
Mhm.
Ne? Und ich glaube, da müssen wir, und es geht ja auch, es fängt ja schon langsam an, einfach die Schönheit dessen und sehen, zeigen und von Erfahrungen hören, aus Erfahrungen anderer hören lassen. So.
Ja, stimmt, auf jeden Fall. Du hast vorhin auch gesagt, dass deine Zielgruppe die Jugendlichen sind, die, mhm. oder die Erwachsenen, die diese Jugendlichen werden.
Mhm.
Was ist dein wichtigster Rat für Jugendliche, die sich mit ihrer Identität und Sexualität auseinandersetzen und wie können Lehrkräfte und Eltern sie am besten unterstützen? Also das sind zwei Fragen in eine. Wir können auf erstmal deinen Rat antworten und danach das nächste.
Also Jugendliche würde ich jetzt wirklich erstmal sagen, probieren. Erfahrung machen. Wenn es irgendwie geht, mutig sein, mal was Neues probieren, sich andere Perspektiven anhören, umschauen, viele verschiedene Sachen kennenlernen. Ja, einfach mal gucken. Also ich meine, das ist die Zeit im Leben, die dafür da ist. Ins Ausland gehen zum Beispiel. Ne? Also wirklich mal so ein ganz, so wirklich mal eine Distanz zu bekommen und auch zu sehen, was ist eigentlich gemacht. Also was ist hier, ne? Das wird so als normal angenommen. Ich sehe das jetzt auch gerade in meinem PGW-Projekt wieder, dass sich zu befreien von dem, wie wir hier eigentlich leben. Ne? Also dass es nicht unbedingt normal ist, sondern dass es eine gewachsene Tradition ist und dass es eine Konstruktion ist und nicht natürlich oder normal, sondern, und das kann man zum Beispiel erkennen, indem man ins Ausland geht und sieht, okay, hier gibt's, die Menschen sind anders, hier gibt's ganz andere Normen und das befreit, glaube ich, innerlich, auch sich mal mit den Eltern anzulegen, so, und sich, ja, im Notfall auch von den Eltern zu lösen, falls es zu schwierig ist. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten und viel Unterstützung. Und da wirklich dann an jemanden heranzutreten, gerne irgendwie an eine vertraute Lehrerin oder so. Und falls es da irgendwie Probleme gibt. Und den Eltern und den Lehrpersonen. Also ich hatte mal eine Erfahrung im Unterricht. Da hatten wir ein sehr tiefes Gespräch. Ich glaube, das war mit einer 12. Klasse. Und eine Schülerin sagte halt, ja, alle sagen immer, sei doch einfach, wie du bist, sei doch, wie du bist und so. Und das wäre so leicht dahergesagt und sie wüsste nicht, wie das geht und sie hat Angst, dass sie das nie erreicht. Und das hat mich so tief getroffen, dass ich wirklich eigentlich seitdem mir Gedanken darüber mache, wie kann man da behilflich sein, weil ich finde, das ist unsere Aufgabe. Und vielleicht, also meiner Meinung nach auch die Aufgabe von Bildung, jetzt mit dem Zeitenumschwung, also geht es noch um Wissenvermittlung eigentlich, ne? Also so. Und da, wie gesagt, erstmal respektieren, ernst nehmen, unterstützen, aber auch vielleicht mal gucken, wie kann ich denn mein Kind auch darin unterstützen, mit seinen Gefühlen umzugehen, ein Angebot machen oder da auch ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, über Gefühle zu sprechen, weil das ist der erste Schritt, ne? Gefühle haben viel mit Identität zu tun.
Fällt aber nicht so einfach.
Genau, und das ist ja auch so ein Generationsding. Also ich erlebe die jetzige, also die Generation Z, erlebe ich als sehr offen und sehr kontaktfreudig. Die sind nah an sich, die können, ich bin manchmal wirklich baff, also auch schon ein bisschen, wie empathisch die mit ihren Eltern sind und mit Erwachsenen, also wie, was für einen Blick die schon auf die haben. Das finde ich ganz toll. Vielleicht können das ja sogar noch gegenseitig, also ne, so den Älteren da irgendwie helfen. Aber ich glaube, das ist wichtig, weil ich muss dieses, wenn ich diesen inneren Nebel nicht ausdrücken kann, also nicht weiß, was ist da gerade in mir los und wie kann ich damit umgehen, dann wird alles andere auch schwer. Und deswegen würde ich eigentlich Eltern raten, mit ihren, bei LehrerInnen ist es vielleicht noch ein bisschen schwieriger, weil das nochmal eine andere Position ist.
Ja.
Ne? Aber da, soweit es geht, offen zu sein, ein Vorbild zu sein, indem man die eigenen Gefühle ausdrückt, vielleicht gerade Väter, ne? weil das ist ja auch in der männlichen Stereotypenrolle eher ein Problem, ein großes Problem, ja. Also ein tödliches Problem, ne? Weil Selbstmorde werden ja viel öfter von Männern vollführt. Und ich glaube, da, wenn man als Vater sich mal so hinsetzt und also versucht auch mal selbst, wenn man da nicht so, ne, sich mit sich auseinanderzusetzen und dann einfach offen drüber zu reden, und Konflikte zu klären auf einer offenen Ebene und auch nicht aus dieser hierarchischen Position heraus, sondern einfach schon versuchen, dass die Jugendlichen ernst zu nehmen und auf sie einzugehen und nicht wegzuwischen. Also das kriege ich oft so mit, dass es eigentlich nur darum geht, das ist dann so ein Pseudogespräch, aber eigentlich wird nicht angehört, was die Jugendlichen zu sagen haben, sondern das ist, ja, das würde ich eigentlich mir wünschen.
Sarah, eine letzte Frage für heute. Wie entwickelt man oder wie erreicht man Akzeptanz für sexuelle Vielfalt?
Also auch, ich glaube, kennenlernen, mit Leuten in Kontakt treten. Vielleicht, einfach, ich glaube, das Problem ist immer, wenn wir etwas nicht kennen, weil wir dann uns Vorstellungen machen. Und vielleicht auch, wenn wir etwas nicht kennen, was uns aus irgendeinem Grund Angst macht, dass wir dann da auch ganz viel reinprojizieren. Und ich persönlich erlebe das oft so, dass ich eigentlich fast jeden Menschen irgendwie liebe, wenn ich den ein bisschen kennenlerne, weil jeder irgendwie was Liebenswertes an sich hat. Und ich weiß nicht, Menschen sind so toll und so interessant, und das würde ich diesen Job auch nicht machen können, glaube ich, wenn ich das nicht so finden würde. Aber genau so zu gucken, hey, in Kontakt zu treten mit Leuten und dann, dass man sieht, das sind ganz normale, das sind vernünftige Menschen und vielleicht was da so an Assoziationen oder auch Vorurteilen mit sich kommt, dass das meistens einfach nicht stimmt. Und natürlich gibt es Weltbilder und Ideale, in denen eine binäre Aufteilung von Menschen in zwei Geschlechter sinnvoll ist, aber das sind Ideale, die ich nicht vertrete. Und bei den Menschen, da müsste man, glaube ich, dann noch früher ansetzen, aber bei Menschen, die eigentlich mündige Demokraten sind, sagen wir mal so, auf der politischen Ebene, da würde ich einfach sagen, Leute, setzt euch mit den Menschen auseinander und lernt die kennen und freut euch einfach über Vielfalt und bunte neue Sachen und es ist so viel Schönes, was in die Welt gesetzt wird durch Menschen, die teilweise diese Wege gehen müssen, weil sie nicht sich so wohlfühlen, wie sie geboren wurden. Da kommen so viele tolle, wunderschöne neue Sachen in die Welt und auch die Begriffe Frau und Mann erweitern sich und dieses ganze Spektrum erweitert sich hoffentlich, wie ich auch schon meinte, so weit, dass wir da irgendwann gar nicht mehr drüber reden müssen, dass wir einfach nur sehen, ach, das ist ja ein schöner Mensch und das ist auch ein schöner Mensch und so weiter, ja.
Ja, das wäre schön. Vielen Dank, Sarah, für deine Zeit und schön, dass du da warst.
Ich danke dir, hat sehr viel Spaß gemacht.
Das war Waldorf Perspektiven, der Podcast, der einen neuen Blick auf die Waldorfpädagogik wirft. Ein riesiges Dankeschön an unsere Zuhörerinnen, schön, dass ihr mit dabei seid. Und herzlichen Dank auch an dich, Sarah, für deinen frischen, unvoreingenommenen Blick und nützlicher Hinweis im Blick auf die Entwicklung von Jugendlichen im Kontext von Gendervielfalt. Wir nehmen mit, dass, wie bei vielen Themen, der Dialog, ehrliches Interesse, Repräsentanz und Offenheit förderlich sind für eine Akzeptanz und Begleitung der Generation, die heute in den Schulen ausgebildet und erwachsen werden. Habt ihr die Sendung verpasst? Kein Problem. Diese Episode und alle weiteren findet ihr zum Nachhören auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Vergiss nicht, uns zu abonnieren und auf Instagram zu folgen. Dein Feedback, deine Themenvorschlag, deine Gästeempfehlungen sind uns auch wichtig. Schreibt uns einfach an perspektiven@waldorfschule.de. Wir freuen uns darauf, mit dir gemeinsam neue Impulse in der Waldorfpädagogik zu bringen. Bis zum nächsten Mal.
Waldorf Perspektiven.